Vielen Dank auf die Einstimmung für diesen Gottesdienst, schon mit einer Choralimprovisation. Und einige haben vielleicht den Choral schon erkannt. Er wird noch gesungen, Sie haben das Blatt dabei. Wir freuen uns, dass wir in so großer Zahl, bis hinten hin sind die Plätze belegt. Wir müssen Stühle heranschaffen, es ist was Wunderbares. Wir haben die schönsten Probleme, die man sich vorstellen kann. Der Gottesdienstsaal platzt aus allen Nähten. Herzlich willkommen zum Gottesdienst auf dem Schönblick am Sonntag Laetare. Dieser Passionssonntag hat seinen Namen aus dem Psalm 66. Freut euch mit Jerusalem. Warum dürfen wir uns freuen? Jesus hat den Auftrag des Vaters, die Sendung, ernst genommen, wahrgenommen, und ist hineingegangen in das bittere Leiden und Sterben, damit wir leben. Und so soll uns in dieser Passionswoche der Wochenspruch begleiten, wo Jesus von sich selbst Folgendes sagt. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. So hat Jesus seinen Tod in ein Gleichnis, in ein Bild gefasst. Er stirbt unseren Tod, damit wir leben. Das ist die Frucht für die Ewigkeit. Und unser Wunsch ist es, dass wir sein Sterben, sein Leiden noch besser verstehen und darüber in die Anbetung geraten. Der heutige Gottesdienst hat einen besonderen Charakter. Wir haben zum ersten Mal ein Wochenendseminar Bibel und Musik, wo Siegfried Kettling und Stefan Zeitz den Seminarteilnehmern die Johannespassion von Johann Sebastian Bach nahegebracht haben in ihrer theologischen und auch musikalischen Relevanz. Und der heutige Gottesdienst bildet für das Seminar so den Abschluss, möchte uns alle aber hineinnehmen in die tiefe Bedeutung der Passion von Jesus anhand der Johannespassion. Deshalb werden wir heute auch einige Sequenzen aus der Johannespassion selber singen. Wir werden mit hineingenommen und werden auch einiges hören. Ich freue mich sehr auf diesen Gottesdienst, ein Passionsgottesdienst ganz besonderer Art. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns miteinander beten. Du, Herr Jesus Christus, hast dich nicht geschont, hast den Himmel verlassen, bist Mensch geworden und hast unsere Schuld und Sünde auf dich geladen bis zum Tod am Kreuz. Herr, lass uns diese wunderbare Liebestat entdecken als unsere Lebenschance. Vertiefe in uns Glauben, schaffe in uns Glauben. Berühre unsere Herzen in diesem Gottesdienst durch dein Wort und durch deinen Geist. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Amen.
Amen.
Jetzt wollen wir miteinander singen. Ich bitte das Musikteam nach vorn.
Wir möchten beginnen mit dem Gemeinschaftsliederbuch Nummer 88. Für mich gingst du nach Golgatha. Gemeinschaftsliederbuch 88. Und dort kommt es im Refrain: Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Wir werden die Liebe Gottes nie umfassen können, nie letztlich verstehen können. Doch danken will ich dir dafür. Da wollen wir uns aufmachen zu, in diesem Gottesdienst, Gott zu danken für das, was er uns in Jesus Christus getan hat. Ich lade Sie aufzustehen zum ersten Lied.
Du dich lassest schlagen, Herr, deine Liebe ist so groß.
Ich lade Sie noch stehen zu bleiben zum Lied 295. Das ist ein Lied, was man gerne mit den Kindern singt. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Er liebt auch mich, drum sage ich noch einmal, Gott ist die Liebe. 295.
Wunderbar, dieser große gemischte Chor von jung bis alt. Sie dürfen sich setzen. Die Kinder gehen jetzt in den Kindergottesdienst. Und zwar findet der heute im Freizeit- und Schulungszentrum statt. Wir haben nämlich alle anderen Räume belegt. Und die Mitarbeiter gehen jetzt mit euch in den Freizeit- und Schulungszentrum. Die Krabbel da, wo sind die? Die sind unten im Gartensaal. Also die Krabbelkinder brauchen nicht bis zum Freizeit- und Schulungszentrum krabbeln, sondern die sind im Gartensaal. Wir wünschen Gottes Segen den Kindern. Es geht dann mit dem Singen weiter.
Ja, wir wollen uns jetzt der Johannespassion zuwenden, haben einfach gedacht, wir singen am Anfang zwei Lieder, die man sehr schön mit Kindern singen kann. Sie haben das Liedblatt vor sich. O große Lieb, o Lieb ohne alle Maße, die dich gebracht auf diese Marterstraße. Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden und du musst leiden. Wir haben im Seminar auch ein bisschen über die Symbolweise der Stimmen im Chor nachgedacht. Und da haben wir gesagt, die Altstimme, das ist die Stimme des Glaubens. Und die musste in der zweiten Zeile singen, ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden. Und da seufzt sie, die Stimme des Glaubens, wenn ich in der Welt lebe mit Lust und Freuden. Ich lade Sie herzlich ein, dass Sie das vierstimmig mitsingen. Wer es kann, wer es nicht kann, der singt einfach fröhlich die Oberstimme mit, die deutlich erkennbar von der Flöte mitgespielt wird. O große Lieb, o Lieb und alle Maßen. So wollen wir vor Jesus stehen, anbetend vor seiner großen Liebe. Wieder das Gesangbuch zur Hand und schlagen auf die Nummer 842, wollen das Kapitel des Gottesknechts als Psalmlesung miteinander beten. Ich lese das Vorgerückte und bitte Sie, das Eingerückte zu lesen. Aber wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart?
Er schoss auf vor ihm wie ein Reis. Und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich.
Er hatte keine Gestalt und keine Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte.
Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit.
Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet.
Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen.
Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre.
Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen.
Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt.
Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinem Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen,
Amen. Wir nehmen noch einmal das Liedblatt zur Hand. Wer hat dich so geschlagen? Siegfried Kettling hat uns an diesem Wochenende was von den drei Missverständnissen erzählt, wie man die Passion falsch verstehen kann. Dass man sie einfach nur ästhetisch genießt oder dass man die Juden dafür verantwortlich macht. Und da haben wir gesagt, es sind nicht die Juden für den Tod Jesu verantwortlich und nicht der Pilatus und nicht die Römer, sondern in der zweiten Strophe wird's benannt, wer verantwortlich ist. Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer. Ich lade Sie wieder ein, diesen Choral mitzusingen.
So
Jetzt wollen wir miteinander das Glaubensbekenntnis beten. Wir stehen dazu auf.
Wir sprechen gemeinsam: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie Platz, das Musikteam darf auch Platz nehmen. Und wir werden jetzt eine kurze Einführung in die Johannespassion bekommen.
Anderthalb Tage für die Johannespassion, das ist nun doch ein bisschen eng und knapp. Wir sind also nicht ganz fertig geworden und müssen das Ganze bündeln mit diesem Gottesdienst. Und zwar sind wir zwar bis zum Tod Jesu gekommen, aber nicht zu seiner Beisetzung. Wir greifen also sozusagen in die Karfreitagswoche schon voraus, mit dem Gottesdienst, den wir heute halten. Im Mittelalter zeigte man als Reliquie den Zeigefinger Johannes des Täufers. Und dazu wusste man erbaulich zu erzählen, als man den Leichnam Johannes des Täufers verbrannt habe, da habe dieser Zeigefinger beharrlich Widerstand geleistet. Der wollte noch über den Tod hinaus das eine tun, das Sein, was er ist, der Zeigefinger als Fingerzeig auf Jesus Christus hin. Das ist sicher eine Legende und dennoch ist es wichtig. Der ganze Kerl Johannes der Täufer bestand in nichts anderem als in dem Hinweis, siehe, das ist Gottes Lamm. Er wollte uns den Gekreuzigten vor Augen stellen, seht dorthin, dorthin. Das soll jetzt auch geschehen, indem uns von der CD her der Predigtext für heute nun vorgesungen wird. Es ist Peter Schreier, der als Evangelist uns den Predigtext jetzt zu Gehör bringt.
Als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, was die Schrift erfüllet würde, spricht er: Mich dürstet. Da stund ein Gefäße voll Essigs, sie füllten aber einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Hyssopfen und hielten es ihm dar zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. die Juden aber, die, weil es der Rüsttag war, dass nicht die Leichname am Kreuze blieben den Sabbat über, denn desselbigen Sabbattags war sehr groß, baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine und dem andern, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknecht, der einer, eröffnete seine Seite mit einem Speer. Und alsobald ging Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr. Und derselbige weiß, dass ihr die Wahrheit saget, auf dass ihr gläubet. Denn solches ist geschehen, auf dass die Schrift erfüllet würde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Und abermal spricht eine andere Schrift, sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Pilatum Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden, dass er möchte abnehmen den Leichnam Jesu. Und Pilatus erlaubete es, derowegen kam er und nahm den Leichnam Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals bei der Nacht zu Jesu kommen war, und brachte Myrrhen und Aloe untereinander bei 100 Pfunden. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und bunden ihn in Leinentücher mit Spezereien, die Juden pflegen zu begraben. Es war aber an der Stätte, da er gekreuziget ward, ein Garten, und im Garten ein Neugrab, in welches niemand je geleget war. Da selbst hinlegten sie Jesum, um des Rüsttags willen der Juden, die weil das Grab nahe war.
Da schickt ein 16-jähriger Pfarrerssohn seinen Vater auf den Weg zur Karfreitagspredigt mit folgendem Satz: Heute bin ich jedenfalls mit von der Partie. Ich muss doch sehen, wie du wieder mal die Pleite von damals so schön erklärst. Das ist schnodderig dahingesagt, die Pleite von damals. Der Vater bleibt ganz ruhig und sagt: Ich werde den Sieg Jesu proklamieren. Ja, was gilt denn nun? Die Pleite von damals oder der Sieg Jesu? Es scheint ja eine Pleite zu sein mit diesem Jesus. Erst hat er viele Leute um sich gehabt und hinterher gehen sogar seine Jünger stiften. Der eine verrät ihn und der andere verleugnet ihn und es bleiben noch einige Frauen um ihn. Und als später das Evangelium von Jesus verkündigt wird, da muss Paulus erleben, das scheint ja auch schwierig zu sein. Die Gebildeten sagen, dass Gott in einem Gekreuzigten, in einem hingerichteten Verbrecher, dass Gott sich so zeigen soll, die ganze Herrlichkeit der Welt in einem Kruzifixus, das ist doch Blödsinn. Unsinn. Dummes Zeug. Und die Frommen sagen, so darf Gott nicht kommen. Ein Gekreuzigter, einer, der am Holz hängt, ist verflucht. Auch das scheint eher auf eine Pleite hinzuweisen als auf einen Sieg. Es kommt offenbar auf den Standort an. In Unterweißer hatten wir eine sehr schöne Kapelle mit wundervollen Farbfenstern. Wenn man draußen an der Kapelle vorbeiging, dann war das ein recht mickriges Bild. Da waren da Glasscheiben, aber die waren grau in verschiedenen Abstufungen und darüber zog sich ein Netz von wirren Linien. Das war kein besonders ergötzlicher Anblick. Da musste einem schon jemand sagen, du musst mit reinkommen. Wenn man aber dann hereinkam, dann fiel durch die Scheiben das Sonnenlicht und dann wurden die wirren Linien plötzlich zu einer Gestalt, zu einem Bild. Und die grauen Flächen fingen an zu leuchten in den ganzen Farben des Regenbogens. Draußen und drinnen, das ist offenbar die wesentliche Perspektive. So ist das auch bei Johannes. Johannes, wir haben uns ein bisschen in diesen Tagen auch mit den Eigenarten dieses vierten Evangelisten beschäftigt. Johannes, der liebt besonders doppeldeutige, doppelsinnige Ausdrücke. Der sagt zum Beispiel dem Nikodemus, als er in der Nacht ein Gespräch mit ihm führt, du musst annoten geboren werden. Annoten. Jetzt kann man annoten übersetzen mit noch einmal. Und so versteht der Nikodemus von außen her. Und dann sagt er, was soll denn der Unsinn? Ich bin inzwischen nun ein Greis und jetzt mutest du mir zu, ich soll wieder ein Embryo werden, in mein Mutterleib zurückkehren und noch einmal geboren werden. Blödsinn. Aber annoten kann auch etwas völlig anderes bedeuten im Griechischen, nämlich von oben her. Nikodemus, aus einer anderen Dimension musst du geboren werden und das kann man auch als 80-Jähriger noch. So macht Johannes das immer wieder, dass er solche Ausdrücke doppelt. Und wer draußen ist, da steht grundsätzlich Miss. Und wer hineinkommt, für den fängt's an zu leuchten. Und so ist das auch mit dem letzten Wort Jesu. Da ruft Jesus aus Tetelestai. Tetelestai. Das kann man vom Griechischen her übersetzen. Telos heißt Ende und Schluss. Dass Jesus den Kopf senkt und sagt, nu ist alles vorbei. Nu ist alles aus, es ist alles am Ende und das ist der Ton der Verzweiflung und der Resignation. So hat man das auch in der Kirchengeschichte bis hin zu Albert Schweitzer immer wieder gedeutet. Jesus resigniert am Kreuz. Das, was er wollte, das Reich ist nicht gekommen, stattdessen ist er am Kreuz jämmerlich verendet. Tetelestai heißt also, ich kapituliere, es ist Schluss. Hurra und Victoria, so toben die Feinde. So ist Schluss, so klagen auch die Jünger und machen sich davon. Ist nicht wirklich Schluss? Was sieht man denn da schon? Sieht man nicht die Pleite in umfassenden Sinne? Was erwarten wir? Kannst du was, dann bist du was. Komm, steig herab vom Kreuz, dann sehen wir's. Kannst du wohl nicht. Hast du was, dann bist du was. Ja, hast du noch was? Man hat dich völlig bloß ausgezogen und über deine Kleider hat man gelost. Du hast ja wohl nichts, also ist es aus mit dir. Bist du schön, bist du attraktiv? Da war keine Gestalt noch Schönheit. Wir hätten uns wahrscheinlich mit Grausen abgewendet von diesem Schreckensbild. Ist es nicht tatsächlich eine große Pleite? Keine Gestalt noch Schönheit? Theodor Storm hat in einem Gedicht sich darüber beschwert, dass diese verrückten Christen alle Landschaften verschandeln. Überall an schönen Flecken, da setzen die solch ein Kruzifix dahin, solch ein Schandbild. Die ganze Natur wird verschandelt durch dieses Jammerbild. Diese Pleite von damals, die wird überall in der Natur verteilt, besonders in Bayern und anderswo. Das ist die eine Möglichkeit. Doch jetzt tritt der Evangelist Johannes herzu und sagt, ja, ihr müsst von draußen nach innen hereinkommen, ihr müsst es von innen sehen. Dieses Wort Tetelestai, Telos, kann nämlich nicht nur Ende heißen, Schluss, Katastrophe, Resignation. Telos kann auch Ziel heißen. Und dann muss man übersetzen, jetzt ist alles geschafft. Jetzt ist es erreicht. Jetzt ist es vollbracht. Und so ist offenbar Jesu Wort gemeint. Aber man hört es nicht sofort heraus. Draußen sieht man nur die Pleite. Alles grau. Drinnen beginnen die Farben zu glühen. Und dem wollen wir ein wenig nachgehen mit vier Stichworten. Das erste Stichwort heißt Versöhnung. Das erste Licht, das uns aus dem Fenster entgegenstrahlt. Da kommen Soldaten und die haben die Aufgabe aufzuräumen und sauber zu machen. Am nächsten Tag ist ein besonders feierlicher Sabbat und da kann man keine Leichen oder Sterbende da hängen lassen, es muss aufgeräumt werden. Was machen Sie? Sie stellen fest, dass zwei jedenfalls von denen, die dort gekreuzigt worden sind, noch nicht tot sind. Das war das Schlimme an der Kreuzigung, dass die Kreuzigung ein ganz allmähliger Kreislauftod war. Man wurde angebunden oder auch angenagelt und zunächst machte das noch nicht sehr viel, aber dann erwies sich, dass das Herz nicht mehr in der Lage war, das Blut in die Extremitäten zu pumpen. Und dann gab es einen Blutstau und Schmerzen wie bei einem Herzinfarkt, dazu wildes Fieber, dazu die Schande, bloßgestellt zu sein vor der Welt. Und das konnte tagelang dauern, bis man im wörtlichen Sinn verreckt war. Man hatte sich nur noch eine teuflische Erfindung ausgedacht, so einen Sitzflock. Es gibt den Ausdruck auf einem Kreuz reiten. Und dieser Körper in seiner Qual stemmte sich von dem Sitzflock her immer wieder auf. Und dadurch brachte er den Kreislauf wieder in Gang und die Qual des Schmerzes wurde verlängert. Jetzt kommen die Soldaten zum Saubermachen. Und man muss Schluss machen. Die müssen endlich sterben. Dazu hatten die Römer ein patentes Rezept. Sie nahmen eine schwere eiserne Keule und mit dieser zertrümmerten sie die Oberschenkel. Es gab sogar einen Fachausdruck dafür. Das Crurifragium. Und wenn die Oberschenkel zertrümmert waren, dann war keine Möglichkeit mehr, sich aufzustemmen. Dann kollabierte der Kreislauf. In wenigen Minuten war der Tod eingetreten. Und so machen die das mit dem einen zur rechten Jesu und mit dem anderen zur linken Jesu. Und man möchte sie ihnen gönnen, dass sie endlich sterben können. Und dann kommen sie zu Jesus und stellen fest, der ist ja schon tot. Dann müssen wir also das Crurifragium nicht vollziehen. Jetzt könnten wir traurig sagen, ja, immerhin, das eine Gute ist ja noch da, dass sie das nicht an ihm tun müssen. Dass sie seinen Leichnam nicht auch noch schänden und zerbrechen müssen. Das wäre so die Molltonart. Aber wieder kommt der Evangelist Johannes und sagt, ja, merkt ihr denn gar nichts? Da steht doch im Alten Testament, sie sollen ihm keinen Knochen zerbrechen. Wem denn nicht? Dem Passahlamm. Dem Passahlamm, das für Israel stirbt, dem darf kein Knochen zerbrochen werden. Ja, merkt ihr nicht? Dieser, dem dort kein Knochen zerbrochen wird, das ist das wahre Passahlamm, das Passahlamm Gottes. Das mit dem Lamm ist ein Leitmotiv überall bei Johannes. So fängt das Johannesevangelium schon an. Da ist der Täufer und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm. Und es geht bis in die Offenbarung des Johannes, wo das Lamm steht mit der tödlichen Wunde und doch lebendig und alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Seht da das Passahlamm, sie werden ihm keinen Knochen zerbrechen. Was bedeutet denn Passa? Passa bedeutet Verschonung. Das heißt, Gottes Gericht geht durch die Welt. Die Erstgeburt wird getötet, aber die Häuser, die mit dem Blut des Lammes gezeichnet sind, die werden ausgespart. Dahinter ist man in Sicherheit. Und Passa ist das Fest der Befreiung. Aus dem KZ Ägyptens ist man heraus. Man darf hineinziehen in das Land, das Gott versprochen und gelobt hat. Darum geht's. Das ist das Erste, was der Evangelist uns zeigen will. Da beim Sterben Jesu, sie werden ihm kein Bein zerbrechen. Das Passahlamm, die Versöhnung ist geschehen. Das heißt, die Frage unserer Schuld ist beglichen und erledigt. Es gibt niemanden mehr in diesem Raum, der sich um seine Schuld innerlich Mühe machen muss. Luther hat das gefragt, wo liegt denn nun meine Schuld? Liegt meine Schuld bei mir? Liegt sie in meinem Gewissen? Liegt sie in den Tiefen meines Unbewussten? Steigt sie in den Träumen immer wieder empor? Wo sitzt die Schuld meines Lebens, die ja in meine Biografie hinein eingezeichnet ist? Liegt sie bei mir? Na, dann wehe mir. Aber nun wird doch gesagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde wegträgt. Also ist meine Schuld auf Jesus Christus gelegt. Und wo ist meine Schuld jetzt? Bei ihm ist sie. Und wo ist sie dann nicht mehr? Dann ist sie nicht mehr bei mir. Also wer noch glaubt, dass er mit seiner Schuld behaftet sei, seine Schuld tragen müsse, für seine Schuld einmal büßen müsse, der glaubt noch nicht, dass Gott alle Schuld aller Menschen aller Zeiten auf das Gotteslamm gelegt hat. Und wir sind frei. Das ist das Erste. Es ist uns vergeben. Wissen Sie, vergeben ist mehr als vergessen. Vergessen ist ich werde es durch größere Schwierigkeiten, habe ich mit Eigennamen, das ist mir geradezu peinlich hier auf dem Schönblick. Ich kenne die Gesichter, aber wie heißen diese Menschen bloß? Vergessen ist eine intellektuelle Fehlleistung. Aber vergeben ist etwas ganz anderes. Da wird eine Stelle in der Zeitung angeboten, ein Arbeitsplatz, und da kommt jemand und fragt danach, und da heißt es, es tut uns leid, der Platz ist schon vergeben. Was heißt das? Den hat ein anderer gekriegt. Und der hat jetzt diesen Arbeitsplatz. Er ist schon vergeben. So ist das mit unserer Schuld. Sie ist nicht mehr bei uns, sondern sie liegt bei ihm, damit wir im Heil, im Frieden sein sollen. Die gültige Zahlung ist vollzogen. Das war das erste Stichwort. Sie werden ihm kein Bein zerbrechen. Er ist das Passahlamm und er trägt ihre und meine und unser aller Schuld weg. Wer an Jesus glaubt, ist schuldfrei bis in Ewigkeit. Soll ich einmal sagen, hier ist ein ganzer Saal voll sündloser Menschen, weil die Sünde alle bei dem Gotteslamm deponiert ist. Und da ist sie gut untergebracht und wird einmal vernichtet und in Ewigkeit uns nicht mehr kümmern müssen. Glaubst du, so hast du, sagt Luther. Zweites Stichwort, Glaube. Das ist das zweite Licht, was durchs Fenster fällt. Man muss ja nun doch kontrollieren, ob Jesus wirklich tot ist. Deshalb kommt ein Soldat her und versetzt Jesus einen Lanzenstich, der das Herz durchbohrt. Und dann geschieht etwas, was die Mediziner uns berichten. Es gibt da einmal geronnenes Blut, es hat sich dort ein Blutstau gebildet und das geronnene Blut fließt ab. Und dann hat sich ein Ödem gebildet und Wasser fließt ab, So heißt das, Blut und Wasser fließen heraus. Das ist also medizinisch gar nicht so verwunderlich. Aber was ist damit demonstriert? Nun ist der Tod. Wenn man das Herz durchstochen hat, dann ist doch nun wirklich Schluss. Da ist nichts mehr zu reanimieren. Schluss. Wieder sagt der Johannes, kommt doch nach innen. Kommt doch nach innen. Was kommt da raus? Wasser und Blut. Und der Johannes redet immer wieder vom Wasser. Wenn ihr nicht neu geboren seid aus Wasser und Geist, dann wird nichts mit euch. Oder er sagt, vom Messias und den Leuten, die zu ihm gehören, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. In der Offenbarung gibt es die großen Wasserströme. Im ersten Johannesbrief heißt es dann, dieser ist gekommen, das ist ganz eigenartige Stelle, mit Wasser und Blut. Nicht mit Wasser allein, sondern mit Wasser und Blut. Und das ist offenbar eine ganz feierliche Stelle für den Evangelisten, denn er sagt, da hat einer dabei gestanden und derjenige, der das gesehen hat, der hat es gesagt und sein Zeugnis ist wahr. Es wird also eigens ein Zeuge aufgeboten für diesen Vorgang, dass da Wasser und Blut aus dem Körper Jesu austreten. Was heißt das denn nun eigentlich? Also ich bin überzeugt, in der Sprache des vierten Evangelisten bedeutet das, hier werden die beiden Sakramente gestiftet. Bei dem Wasser geht es um die Taufe, bei dem Blut geht es um das Abendmahl und der Zeuge, der dazutritt, das ist derjenige, der das Wort verkündigt und proklamiert. Die drei. Beim Glauben geht es ja um die Frage, wie kann ich Kontakt zu Jesus Christus bekommen? Das sind nun zwei Jahrtausende her und jedes Jahr verlängert die Frist. Der raumzeitliche Abstand wird immer größer. Jesus versinkt immer mehr im Meer der Geschichte und der Vergangenheit. Ja, aber es gibt Brücken, er hat Kanäle gebaut. Da ist einmal die Taufe. Ich glaube, dass wir den Geburtstag viel zu sehr feiern statt des Tauftags. Was ist das denn schon, dass wir biologisch geboren sind, ist ja auch ganz schön. Aber dass da einer gekommen ist und unseren kleinen Menschennamen mit seinem großen Gottesnamen zusammengeschweißt hat, das ist ein entscheidender Tag. Also der 7. August in meinem Leben ist ja ganz schön, aber der 17. Wir haben mit unseren Kindern immer Tauftag gefeiert. Wurde eine Kerze angezündet, dann gab es ein passendes Geschenk, das war also kein Krimi, sondern etwas, das, was damit zu tun hatte, mit diesem neuen Leben. Ich bin getauft. Das heißt, Jesus Christus hat meinen Namen mit seinem Namen für alle Ewigkeit zusammengeschweißt. Wasser tritt hervor. Dann Blut tritt hervor. Wir feiern hier immer wieder Taufen und wir feiern ja auch immer wieder das Abendmahl. Und bei dem Abendmahl wird es mir auf den Kopf zugesagt. Ich war, wenn da einer predigt, dann kann ich immer noch sagen, ja, für meine Nachbarin ist das ja ganz angemessen und für meinen Nachbarn macht es ja auch passend. Aber mich? Trifft's mich? Beim Abendmahl wird mir gesagt, Christi Blut für dich vergossen. Da gibt's überhaupt in dem Augenblick niemanden mehr sonst. Da wird's mir auf den Kopf zugesagt. Und dazu kommt der Zeuge. Der Prediger, der Verkündiger. Wir haben gerade Pro Christ hinter uns und haben den Ulrich Barzani gehört und den Prälaten Schäffbuch und sie haben uns das Wort ins Herz hineingesprochen. So kommt die damalige Wirklichkeit von vor 2000 Jahren zu uns herüber, sodass es interessant wird. Interesse heißt im Lateinischen dazwischen sein, dabei sein. So dass wir dabei sind. Es gibt ein Spiritual, das heißt, warst du da, als sie schlugen ihn ans Kreuz? Warst du da? Man muss dabei gewesen sein. Der Philosoph Søren Kierkegaard sagt, man muss gleichzeitig werden mit dem Geschehen. Wenn man nicht auf Golgatha gestanden hat, dann ist man im Grunde nicht dabei gewesen. Und das kann man nicht durch eine Israelreise wettmachen, sondern dadurch, dass man im Glauben eins wird mit diesem Geschehen, das uns in der Taufe, im Abendmahl, im verkündigten Wort, im Ruf zum Glauben angeboten und ins Herz geschoben wird. Das war der zweite Aspekt. Die Versöhnung ist da, unsere Schuld ist vergeben, die hat ein anderer. Der Kontakt ist da, die Brücken sind gebaut, Wasser und Blut und das Wort des Zeugen. Der dritte Aspekt, die Liebe wird geboren. Da tauchen nun plötzlich zwei Leute auf. Das eine ist ein Politiker und Adeliger, Josef von Arimathäa. Von dem hat der Peter Schreier vorhin gesungen, hat seine Stimme sehr zurückgenommen, dass er ein heimlicher Jünger war aus Furcht vor den Juden. Es war ein Jesus-Sympathisant. Sympathisanten sind Leute, die hinter den Gardinen stehen, wenn draußen die anderen demonstrieren und sagen, ihr macht's ja schön, wir gucken euch hinter den Gardinen zu. Das sind Sympathisanten. Solch ein Sympathisant war der Josef von Arimathäa auch. Und der Nikodemus war kein Politiker, sondern ein großer Theologe, ein Theologieprofessor ersten Ranges, aber er hielt sich auch zurück. Er machte Nachtgespräche mit Jesus, das fiel nicht so auf. Und jetzt, als Jesus gestorben ist, da kommt die Liebe wie ein Magnet und zieht diese beiden Leute heran. Und der Josef von Arimathäa, der stellt sein Grab zur Verfügung. Das Grab liegt in der Nähe der Stadtmauer, der damaligen Stadtmauer, aber noch außerhalb der Stadtmauer. Das ist der Ort, da können Sie geologisch, archäologisch ziemlich sicher sein, wo die Grabeskirche steht. Wenn Sie in die Grabeskirche heute kommen, dann sind Sie wirklich auf Golgatha. Josef von Arimathäa spendet sein eigenes, ausgehauenes Grab, in dem noch niemand gelegen hat. Das war ein großes Geschenk. Und der Nikodemus, von dem wird erzählt, dass er einen halben Zentner Spezereien bringt. Diese Spezereien, also das waren Gewürzkräuter, die wurden zwischen die Leichenbinden gestreut, einmal um die Verwesung zu bremsen und dann um die Verwesungsgerüche einzudämmen. Einen halben Zentner. Das war geklotzt. Das war eine entsprechende Summe. Das heißt, hier kommt die Liebe hervor. Der Josef von Arimathäa, der hat es ja vorher gewagt, den Pilatus aufzusuchen. Damals war das normalerweise so, wenn so jemand als Verbrecher gekreuzigt worden war, dann wurde er auch auf Staatskosten beigesetzt. Das ging ganz einfach. Man verscharrte ihn irgendwo, sodass man es eigentlich gar nicht wusste, damit ja nicht ein Wallfahrtsort daraus werden könnte. Irgendwo wurde der im Dreck verscharrt. Und jetzt kommt der Josef von Arimathäa zu Pilatus und sagt, aber den Leichnam Jesu, den hätte ich gern, den will ich ordentlich beisetzen. Der Pilatus ist ein schwieriger Fall. Aber in diesem Fall sagt er, mach, was du willst. Mit dieser ganzen Jesus-Geschichte will ich nichts mehr zu tun haben. Und Josef von Arimathäa hat das Recht, Jesus beizusetzen. Beizusetzen und der andere, der Nikodemus, hat das Recht, ihn zu salben. Unter dem Kreuz Jesu wird also die Liebe geboren. Das heißt, wie ein Magnet zieht das Kreuz Jesu die Liebe heraus. Es gibt einen mächtigen Unterschied zwischen den Dingen, die man aus Pflicht tut, und den Dingen, die man aus Liebe tut. Die Pflicht fragt immer, wann ist Feierabend? Also wenn da die Platten verlegt werden, ich kann das auch niemandem verdenken, keinem Lehrling und niemand sonst, und es ist 17 Uhr, dann ist eben Feierabend, dann fällt der letzte Stein auf die Erde und dann geht man ab. Das ist Pflicht. Die Pflicht fragt immer, wann ist es soweit? Genug ist genug. Aber die Liebe kann sich nie genug tun. Also wenn der Hans die Grete liebt, sie wohnen ein wenig auseinander, ein paar Kilometer, dann sagt der Hans zu Grete, natürlich bringe ich dich nach Hause. Und dann gehen sie umschlungen zur Wohnung von Grete. Dann stehen sie vor der Tür.
Und dann sagen sie, Grete, aber ich würde doch gerne, ich gehe noch mal mit dir zu deiner Wohnung. Dann gehen sie die Kilometer noch mal zurück. Jetzt sind sie bei Hansens Wohnung angekommen. Jetzt sagt der Hans, ich kann dich aber doch in der Nacht nicht allein nach Hause gehen lassen. Also marschieren sie wieder zurück. Ich will das jetzt nicht ausmalen, das kann man um. Denn die Liebe ist grundsätzlich überschwänglich. Die Pflicht fragt nach der Grenze. Die Liebe kann sich nie genug tun. Luther sagt einmal, wenn man Jesus kennt, dann wird das Herz süß gegen Jesus. Und wenn das Herz süß gegen Jesus wird, dann muss man uns nicht kommandieren. Die Liebe ist nicht nur überschwänglich, sie ist auch erfinderisch. Und darüber wird ja manches auch hier beredet in der Gemeindeversammlung und so etwas. Wie können wir die Liebe Jesu Christi ausstrahlen? Noch einmal. Pflicht fragt, wann ist Schluss? Liebe sagt, genug ist nicht genug. Fülle muss her. Letztes Stichwort, Hoffnung wird geboren. Als Jesus herabgenommen ist vom Kreuz, da hängt da oben noch ein Schild, das fehlt hier. Ein Schwachsteller am Schönblick. Das Schild, wir kennen das alle, da stehen normalerweise 4 Buchstaben drauf. I-N-R-I, lateinisch. Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Jesus von Nazareth, der Messias der Juden. Das hat der Pilatus schreiben lassen, um die Juden zu ärgern, ganz kräftig. Nun schreibt aber Johannes, das sei in allen 3 Sprachen der damaligen Zeit geschrieben worden, nämlich in hebräischen, in griechischen und lateinischen Buchstaben. Ich kenne Gemälde und ich kenne auch Kruzifixdarstellungen, in denen diese 3 Sprachen da nicht nur abgekürzt, sondern ausgeschrieben sind. Das ist also ganz interessant anzuschauen. Ja, was besagt denn das? Der Pilatus meint das ironisch. Aber das haben wir gestern auch gelernt. Im Johannesevangelium ist das so, dass Gott beständig jemand das Wort im Munde herumdreht. Was der Pilatus als Spott meint, das wird hier zu einer großen Proklamation der Herrlichkeit Jesu. Also in welchem Bereich ist Jesus der König und Herr? In dem Bereich, wo die hebräische, die aramäische Sprache herrscht. Und das ist der Alltag. Das heißt, Jesus hat es mit unserem Handwerk zu tun, Jesus hat es mit unseren Klassenarbeiten zu tun, Jesus hat es zu tun mit dem Suppekochen, Jesus hat es mit allen alltäglichen Geschäften zu tun. Diese ganze Welt des Aramäischen, der Alltagswelt, da wo man platt spricht oder schwäbisch, diese Welt ist durchdrungen von der Wirklichkeit Jesu. Der Alltag gehört Jesus. Es ist eine Ehre, Straßenreiniger zu sein, wenn man das im Namen Jesu tut. Das ist die erste Schicht, die Aramäische. Dann kommt die lateinische Schicht. Das ist die Sprache der Verwaltung der Rathäuser. Luther hat gesagt, die 10 Gebote gehören auf die Rathäuser. Und wenn auf den Rathäusern die 10 Gebote keine Rolle mehr spielen, dann geht ein Volk zugrunde. In die Öffentlichkeit gehört das. In unser gesellschaftliches Leben gehören sie hinein. Da ist er derjenige, der das Sagen hat. Und dann noch, da lassen Sie mich einen Augenblick bei dem Latein noch bleiben. Das in die Öffentlichkeit gehört, also auch in unser öffentliches Gebet. Ich denke, wir sind alle zutiefst getroffen von dem, was da im Irak geschieht. Was macht man damit? Das wäre die lateinische Sphäre, nicht? Politik und so etwas. Was macht man damit? Angefochten sind wir. Ich sage jetzt mal, wie es mir geht. Auf der einen Seite sage ich, Saddam Hussein muss weg. Weg muss er. Das ist einer wie Hitler und das ist einer wie Stalin. Er muss weg. Auf der anderen Seite sage ich, Herr, aber die Soldaten und die Frauen und Kinder und die christlichen Gemeinden im Irak, Herr, da darf doch gar nichts passieren. Und jetzt machen Sie daraus mal eine Synthese. In Römer 8 steht, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Was soll ich denn beten? Ich bin in einer tiefen Ratlosigkeit zwischen 2 Dingen, die mir beide wichtig sind. Wir dürfen beten. Herr, tu etwas, was wir gar nicht denken können. Meinen Sie denn, die Politiker wüssten, was sie im Augenblick denken sollten? Es ist eine Ratlosigkeit mitten im Krieg. Herr, gib Gedanken, die gar nicht vorwegzudenken sind. Und der letzte Trost wird sein, allein wirst du einmal Recht behalten. Und du wirst alles gut machen. Und darauf dürfen wir schauen, ohne dass wir heute die Hände in den Schoß legen. Wenigstens dieses können wir Kyrie Eleison schreien. Herr, erbarme dich unserer armen Welt. Jesus in der Schicht des Lateinischen und schließlich die Schicht des Griechischen, ja, das ist die Sprache der Dichter und der Philosophen. Das ist die Welt der Schönheit und der Bildung. Ja, wenn ich meine Schallplatten und CDs nicht hätte. Ach, was ist da schön? Aber das Schönste daran ist, so ein Violinkonzert von Mozart ist im Grunde ein Transparent, das auf die Herrlichkeit Jesu zeigt. Wenn Christen ein besonders schönes Stück Musik hören, dann hören sie immer noch Obertöne dazu. Obertöne aus einer anderen Dimension. Das unterscheidet uns von anderen Konzertbesuchern. Wenn ich meine CDs nicht hätte und wenn ich meine Bilder nicht hätte. Ich habe jetzt neu eine wunderschöne Kopie als Ölgemälde meines verehrten Vaters Luther. Ja, da stehe ich morgens und abends davor und bin ergriffen und ergötzt. Ja, und bei den Bildern ist es ganz genauso, ob es nun Caspar David, Friedrich ist oder Rembrandt. Dahinter leuchtet etwas auf von der Schönheit Jesu Christi. Und meinen Büchern ist es im Augenblick wie bei Stifter mal wieder. Ja, was ist das für etwas Schönes? Die Gestalt der Sprache. Und dahinter wieder etwas von dieser Sprache, wie sie mir... Christen sind keine Kulturbanausen. Also für mich sind Christen keine rechten Christen, wenn sie nicht etwas von dieser dritten Schicht, von der griechischen Sprache auch entdecken. Das kann ja auch bei einem Spaziergang geschehen, die Freude an einem Sonnenaufgang. Und dahinter leuchtet die Sonne Jesu Christi. Auch das gehört dazu. Also die Hoffnung, die große Befreiung in der Alltagssprache des Aramäischen, in der Wirtschaftssprache und politischen Sprache des Lateinischen und der Kultursprache des Griechischen, er steht mitten drin. So wird die Hoffnung geboren. Ich fasse zusammen. Man kann draußen stehen. Dann sieht man alles grau in grau mit wirren Linien. Und man kann sich locken lassen, komm doch herein. Und dann entdeckt man, erstens haben wir gesagt, meine Schuldfrage ist gelöst. Ich bin an sich ein mehr depressiv veranlagter Mensch und beständig immer noch mit meiner Schuldfrage beschäftigt. Und deshalb freue ich mich immer, wenn mir gesagt wird, sie ist vergeben, sie ist längst abtransportiert. Kümmere dich nicht drum. Zweite Szene, Jesus knüpft Kontakt über die Jahrtausende hinweg. Da ist die Taufe, da ist das Abendmahl. Da ist die Verkündigung. Dritte Szene, die Liebe ist erschienen. Das Herz wird süß gegen Jesu und sie kann sich nicht genug tun, die Liebe. Und die vierte Szene, wir dürfen hoffen. Was ich für uns erbitte, ist, dass wir so etwas werden wie jener unverbrennbare Zeigefinger. Dass wir Fingerzeig werden. Könnte auch sagen, Kompassnadel. In welcher Situation unseres Lebens wir uns auch befinden, dass wir immer in dieselbe Richtung zeigen, hin auf Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Er ist unser Thema, er ist Gottes Thema, er ist die Wirklichkeit aller Wirklichkeiten. Amen. Wir hören jetzt den Schlusschoral. Der Johannespassion, ach Herr, lass dein lieb Engelein.
Amen.
Wir haben es gehört. Es kommt auf den Standort an. Draußen bleiben oder reinkommen. Es war vor etwa 2 Jahren hier im Gottesdienst. Da predigte mein Freund Pfarrer Andreas Koch. Und er sagte auch, es kommt darauf an, reinzukommen. Und er fragte, bist du schon drin? In diesem Gottesdienst ist ein Mann, der zum ersten Mal hier im Gottesdienst war, zum Glauben gekommen. 3 Tage später kam er auf mich zu und sagte, ich bin jetzt drin. Und ein halbes Jahr später schrieb er mir zu Weihnachten und schrieb, ich bin immer noch drin. Und in 2 Wochen wird er hier wieder Gast sein. Wer reinkommt, dem geht Jesus Christus auf mit seiner Leuchtkraft, Versöhnung, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und wir wünschen, dass wir drinnen bleiben und reinkommen. Das haben in der vergangenen Woche, der vorvergangenen Woche, etliche Menschen gemacht, sind reingekommen, haben gesagt, mein Leben gehört Jesus. Ich bin berührt von seinem Wort. Pro Christ war für uns ein überwältigendes Erlebnis, hier auf dem Schönblick mit Rolf Schäffbuch, unten im Theater mit Ulrich Parzani und an vielen, vielen Orten. Und Pro Christ geht weiter. Wir laden sehr herzlich ein zu Glaubenskursen. Die sollen helfen, drin zu bleiben. Die sollen helfen, den Blick zu bekommen für Jesus. Da geht einem eine ganz neue Welt auf. Etwa 30 Leute haben vergangene Woche hier bei uns den Schritt gewagt, öffentlich gewagt. Etliche haben den Schritt gewagt, aber nicht öffentlich, sondern im Herzen. Wir laden, wie gesagt, herzlich ein zu Glaubenskursen. In der nächsten Woche geht's los bei Harald und Christa Kubica. Da kann man sich noch anmelden. Bei meiner Frau und mir, das ist vormittags, da kann man noch dazukommen. Bei Hans-Martin Richter und Beate Richter, abends. Und wer in Spreitbach dabei sein will, Ulrich und Doris Sommer von unserer Gemeinde sind auch bereit, einen Glaubenskurs durchzuführen. 4 Glaubenskurse, jeweils 6-teilig. Da kann jeder dazukommen, auch wenn er einfach sagt, ich möchte noch mal Gewissheit bekommen, ich möchte noch mal einige Fragen besprechen. Sie können auf die genannten Personen gerne zugehen. Die Woche ist gefüllt mit einigen wunderbaren Angeboten, auch in unserer Gemeinde. Zunächst am 1. April ein schönes Konzert mit Beate Link. Sie wird hier am Dienstag sein um 19.30 Uhr. Und ich freue mich auf ihr erstes Konzert bei uns. Beate Link, eine fantastische Sängerin, die sowohl den Profis im Musical von Stuttgart Coaching-Hilfen unterbreitete, die viele Seminare durchführt und inzwischen im deutschsprachigen Raum, sie singt übrigens Deutsch, im deutschsprachigen Raum einige großartige CDs produziert hat. 1. April, 19.30 Uhr hier, herzliche Einladung, Sie können gerne Leute mitbringen. 6 € im Vorverkauf, die Karten gibt's am Büro. Dann wird am Donnerstag, den 3. April um 19 Uhr Gabriel Bernschütz hier sein und uns einen Dia-Vortrag halten. Die berühmten Dia-Vorträge mit unserem ehemaligen Gärtnermeister Daniel Bernschütz finden Fortsetzung. Auch dazu am Donnerstag herzlich willkommen. Wir haben leider noch nicht unser neuestes Schönblickprogramm von April fertig, deshalb hier die Ansagen zum Behalten. Und am Samstag haben Sie die Möglichkeit, zum einen ein wunderbares Menü hier zu erleben, im Rahmen der Schönblickgespräche. 2-mal im Jahr führen wir das durch, im Frühjahr und im Herbst. Wir hören Musik, Angela und Stefan Zeitz, und einen wichtigen Vortrag von Heinrich Kaufmann zu dem Thema Burnout vermeiden. Verantwortlich leben will gelernt sein. Also dieser Abend soll ein Abend auch des Genießens sein. Burnout vermeiden. Verantwortlich leben will gelernt sein. Dazu sind Anmeldungen nötig, damit wir genügend Steaks vorbereiten. Am Samstag Beginn um 17 Uhr mit einem Empfang. Herzlich willkommen. Und am Sonntag, am kommenden Sonntag, feiern wir keinen Gottesdienst mit Abendmahl, wie es sonst üblich ist, am ersten Sonntag des Monats. Das wird im April der zweite Sonntag sein. Am ersten Sonntag im April, das ist der 6. April, feiern wir einen Missionsgottesdienst mit der UMG. Und die Predigt wird halten der Herr Pfarrer Makino. Er kommt aus Japan, so viel ich weiß. Und wird in Englisch predigen. Das Ganze wird aber übersetzt werden. Also, herzlich willkommen zum kommenden Sonntag, 10 Uhr, Missionsgottesdienst mit der Predigt von Pfarrer Makino. In dieser Woche startet dann auch wieder der Kinderchor am Mittwoch in zwei Gruppen. 16 Uhr, eine Gruppe diesmal. 16 Uhr, alle Kinder können wieder zum Kinderchor dazukommen. Wir haben auch Nachrichten aus unserem Alten- und Pflegeheim. Ich bitte, dass wir uns zunächst erheben. Am 22. März starb in unserem Alten- und Pflegeheim unsere Bewohnerin, die seit Mai 2001 bei uns war, Frau Irma Bausch. Sie ist in Rottweil beerdigt worden. Und am 23. vergangenen Sonntag starb unsere Bewohnerin Frau Eleonore Klink aus Schwäbisch Gmünd. Sie war seit Dezember 99 in unserem Hause. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus Christus dem Tod die Macht genommen hat durch sein Sterben und ewiges Leben bereithält denen, die ihm vertrauen. Lasst uns beten. Immer wieder, Herr, sind wir konfrontiert, auch mit dem Tod in unseren Häusern, aber auch in unserem Bekannten- und Verwandtenkreis. Wir bitten dich, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Wir bitten dich in diesem Gottesdienst besonders für die Trauernden, dass du ihnen den Trost deines Wortes aufzeigst. Und wir bitten dich für uns alle, gib, dass wir deiner Macht und Kraft vertrauen. Du hast gerufen, es ist vollbracht. Und du rufst uns zum ewigen Leben. Dafür danken wir dir. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Kleinen Moment noch. Bevor wir jetzt singen, möchte ich noch sagen, natürlich gibt's auch heute wieder Gemeindekaffee unten im Gartensaal. Herzlich willkommen. Ab 12 Uhr gibt's dafür eine kleine Gruppe auch Mittagessen. Die passen nicht mehr in den Speisesaal rein, aber das Gemeindekaffee kann ruhig weitergehen. Also willkommen nach dem Gottesdienst zum Gemeindekaffee. Am Büro gibt's auch Kassetten von diesem Gottesdienst. Wer sich das Ganze nochmal anhören möchte oder jemandem verschenken möchte, kann das gerne tun und sich eine Kassette erwerben. Während wir jetzt singen das Lied Nun gehören unsere Herzen, das Lied Nummer 95 im Gemeinschaftsliederbuch, wir singen alle Verse, werden die Konfirmanden die Opferkörbe durchgeben. Wir haben in der vergangenen Woche im Gottesdienstsaal vom Lindenfirst für die Musikschule einen neuen Flügel uns angeschafft. Und wir brauchen den für unsere Konzerte, für unsere Musikarbeit. Und Stefan Zeitz freut sich riesig, dass wir einen ordentlichen Flügel da stehen haben. Und die Kollekte des heutigen Sonntages soll die Musikarbeit, in Sonderheit die Anschaffung des Flügels, unterstützen. Am Ostersonntag wird der Flügel eingeweiht, ein wunderbares Instrument. Wir freuen uns, wenn Sie uns unterstützen in unserer Arbeit und eine Taste des Flügels spenden. Vielen Dank.
Ich lade Sie ein zum Gebet, wir bleiben dabei sitzen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, es geht um drinnen oder draußen. Du bist nicht draußen geblieben, lieber Herr, sondern hineingekommen, hineingefallen auf unsere Erde, in unsere Erde, in mein ganz persönliches Leben. Und hast Frucht gebracht, weil du gestorben bist für mich, für meine Schuld. Deine Frucht ist die Versöhnung. Du hast mich entschuldigt vor dem Vater. Und deine Frucht ist der Glaube. Ich darf dir von nun an mein ganzes Leben anvertrauen. Du für mich. Das ist das Große, was geschehen ist. Am Kreuz auf Golgatha. Und die Frucht ist deine Liebe. Du hast mich lieb wie keiner sonst. Du weißt um mich. Und du weißt, dass ich deine Liebe brauche. Deine Ermutigung. Dein gutes Wort. Deine Handreichung. Danke, Herr, dass du das alles tust. Und du hast die Frucht der Hoffnung gebracht. Auf ein Leben mit dir. Auf die Gemeinschaft. Eingeladen zu sein an deinen Tisch. Und das in alle Ewigkeit. Du willst mir voll einschenken. Danke, dass du das tust. Du bist nach drinnen gekommen, hinein in unsere Welt, zu den Armen und Reichen, mit Versöhnung, Liebe, Glaube und Hoffnung, zu den Kranken und Verzweifelnden, mit Versöhnung, Liebe, Glaube und Hoffnung, zu den Verletzten und Verwundeten, auch jetzt im Irak, mit Versöhnung, Glaube, Liebe und Hoffnung, zu den Leidenden und Sterbenden, mit Versöhnung, Glaube, Liebe und Hoffnung. Erbarme dich über uns, über unser Volk, über unsere Welt. Und wir denken jetzt da an die IMG, an die Frauen und Männer, die sich senden lassen, jetzt aus Singapur hinein in ihre Arbeit. Das wird morgen und übermorgen so sein. Und sie werden sich aufmachen nach Kambodscha und Indonesien, nach Thailand und China und die Philippinen und nach Malaysia und auch nach Japan. Und du weißt auch um manche Schwierigkeiten, die jetzt gerade auch in den Ländern entstehen, wo viele an den Gott Allah glauben, Muslime leben. Herr, bereite ihnen den Weg gerade in diesen Ländern. Mache du freie Bahn für Versöhnung, Glaube, Liebe und Hoffnung. Und du weißt auch um die Lungeninfektion SARS, die jetzt gerade auch in Singapur kassiert. Herr, bewahre du deine Leute, bewahre die Menschen, die erkrankt sind, lass wieder gesund werden, dass sie erfahren für Versöhnung, Glaube, Liebe und Hoffnung. Du bist ein großer Herr. Wir loben und preisen dich. Amen. Jetzt wollen wir miteinander singen aus dem Liedblatt Vater unser im Himmelreich.
Und ich lade Sie dazu ein, nochmal aufzustehen. Das ist das Lutherlied und wir singen drei Strophen daraus. Erste, vierte und neunte Strophe.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Antlitz über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Auf Wiedersehen, einen gesegneten Sonntag.